Damit steht und fällt es alles mit der Akzeptanz der Bürger für die Steuer.
Vermögen sehen wir immer als Reichtum. Das ist falsch. Vermögen heißt, ich vermag etwas.
Richtig.
Und es soll ja nicht stecken bleiben. Früher hat man gesagt, der Rubel muss rollen, sozusagen. Ich muss es wieder einbringen.
Wenn ich nicht schon gleich was weggenommen kriege, dann habe ich ja auch psychologisch in meiner Wahrnehmung mehr zur Verfügung, mit denen ich was machen kann.
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutwillett Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Liebe Zuhörende und liebe Zuschauende, heute wagen wir uns an ein sehr schwieriges Thema dran, die Frage der Steuern. Wie kommen wir überhaupt darauf, darüber zu sprechen? Wir sind in einer Situation, wo wir merken, dass unsere Staatsausgaben steigen. Wir sind in einer Situation, wo wir noch gar nicht übersehen können, was jetzt alles für Anforderungen auf uns zukommen. Und sicher in Verbindung damit wird auch die Frage entstehen, wie wird das alles finanziert? Und nun kann man sich fragen, haben wir überhaupt eine richtige Beziehung zu den Steuern? Und da freue ich mich, dass mit im Gespräch heute ist Johannes Manz, Wirtschaftsberater und Steuerberater. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, kann man die Steuern noch anders betrachten? Heute ist es ja so, dass wir die Steuern zahlen, bevor wir unser Einkommen zur Verfügung bekommen, sozusagen. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um das Zeitliche, aber grundsätzlich sind zuerst einmal die Steuern abzuführen. Das hat bestimmte Konsequenzen. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man das anders macht. Und genau vor diese Frage haben wir uns gestellt und wollen darüber ein bisschen diskutieren. Wir wollen kein neues Steuersystem hier begründen. Es geht uns nicht darum, alle Fragen, die damit in Verbindung sind, zu lösen. Mhm. Es geht uns darum, dass wir einfach ganz grundsätzlich mal uns überlegen, haben wir zu den Steuern ein Verhältnis und was für ein Verhältnis haben wir dazu und könnten wir das Verhältnis ändern und was würde das dann bedeuten? Lass uns zuerst mal darüber sprechen, was sind eigentlich Steuern? Was ist das eigentlich im Verhältnis zu uns?
Wolfgang, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich diese spannende und auch sehr aktuelle Frage mit dir diskutieren darf. Ich kann dir jetzt eine ganz theoretische Antwort geben, was eine Steuer ist. Das sagt uns das Gesetz. Eine Steuer ist eine Geldleistung, die wir zahlen an eine öffentlich-rechtliche Institution, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten und an die irgendein Gesetz einen Tatbestand knüpft, der dann erfüllt ist. Das ist eine Steuer.
Ja, das ist interessant. Man kann es natürlich auch, sag mal, vom Wesen her noch anders bezeichnen. Mhm. Ich würde sagen, eine Steuer ist eine Teilung unserer Ausgaben in Privatausgaben und Staatsausgaben.
Das ist richtig. Eine Steuer ist immer erstmal eine Belastung. Das heißt, der Bürger muss Geld dem Staat geben, was er dann nicht zur Verfügung hat. Also ist für uns als Bürger erstmal eine Belastung.
Ja, und das Wort Belastung zeigt schon, was wir ein Verhältnis dazu haben.
Richtig.
Unangenehm.
So ist es, ja.
Und wenn man das jetzt anders formulieren würde und würden sagen, es ist eine Teilung, dann klingt das schon ganz anders.
Ja, richtig. Es ist eine Teilung in einen Teil, den wir sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Denn der Staat hat Aufgaben, wo wir akzeptieren, dass er sie hat und wo wir auch wollen, dass sie übernimmt. Und dafür braucht er auch Geld. Denn sonst kann er diesen Tätigkeiten, die wir ihnen zusprechen, ja gar nicht nachkommen.
Ja.
Und dann ist schon eine Frage, und das ist die aktuelle, die du auch schön einmoderiert hast. Welche Aufgaben hat der Staat heute eigentlich? Und welche Finanzierung müssen wir als Bürger dafür auch zur Verfügung stellen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage.
Ja, man kann das vielleicht so in ganz großen Gruppen sagen. Mhm. Er hat Ordnungsaufgaben, er hat Dienstleistungsaufgaben, er hat Sicherheitsaufgaben und er übernimmt Transferleistungen. Mhm. Das heißt, er macht Umverteilungen zwischen den Bürgern. Transferleistungen sind Abgaben an andere Bürger, die aus irgendwelchen Gründen zu wenig Einkommen haben zum Leben oder irgendetwas brauchen, aufgrund von persönlichen Lebensbedingungen.
Das stimmt, der Staat hat ich bin Steuermensch, ja.
Ja.
Der Staat hat natürlich verschiedene Funktionen. Auch Steuern haben verschiedene Funktionen. Natürlich haben sie in erster Linie mal eine Finanzierungsfunktion. Also ich brauche Geld als Staat, um Dinge zu machen. Aber sie haben auch andere Funktionen, nämlich genau das, was du sagtest, eine Umverteilungsfunktion, das ist unser Sozialstaat, also es gibt Leute, die einfach Unterstützung brauchen von anderen hier in Form des Staates, damit sie überleben können oder bestimmt, also ein würdiges Leben führen können, so könnten wir es vielleicht sagen. Aber auch Bildung ist ein Bereich, wo der Staat einen Transfer macht. Wir müssen für Bildung in Deutschland Gott sei Dank nichts zahlen. Zumindest für einen bestimmten Bereich der Bildung. Das übernimmt alles der Staat.
Ja.
Dann hat er aber auch noch eine andere Funktion. Also Steuern haben noch eine Funktion, eine gewisse Lenkungsfunktion. Also der Staat möchte, dass wir bestimmte Dinge tun und andere Dinge wiederum unterlassen.
Und ja, das ist, glaube ich, die spannende Frage. Inwieweit werden wir unfrei, indem wir sozusagen gesteuert werden durch die Steuer? Ob die Steuer dazu eigentlich da ist und was sie steuert, das ist, glaube ich, die Frage, mit der wir uns noch ein bisschen beschäftigen nachher. Und deshalb heißt sie vielleicht auch Steuer, weil sie etwas steuern will. Aber eigentlich ist das nicht ihre Aufgabe. Eigentlich, und ich glaube, einen Begriff haben wir vergessen, muss sie ja die Infrastruktur dafür stellen, muss der Staat das stellen. Und das ist doch ganz erheblich, diese Infrastruktur, die wir brauchen, um überhaupt miteinander arbeiten zu können und tätig werden zu können. Also wir brauchen eine Gemeinschaftsleistung. Das ist der Staat auf dieser Ebene, diese Gemeinschaft. Und das achten wir eigentlich auch als notwendig. Wir wollen das ja auch haben.
Ja, du sagst es, der Staat ist, das sind wir bei der Grundfrage, was ist eigentlich der Staat? Der Staat ist ja der Zusammenschluss von uns allen.
Ja.
Und der Staat muss akzeptiert sein. Es muss auch klar sein, was er leisten soll und was er nicht leisten soll. Und das wandelt sich natürlich auch.
Ja.
Im Moment diskutieren wir ja viel darüber, ob der Staat nicht zu viele Dinge übernimmt, die wir gar nicht finanzieren wollen. Wir können es jetzt an der Verteidigung festmachen, wo wir nicht viel reinstecken. Aber das ist sicherlich ein Punkt, ganz wesentlicher Punkt des Staates, die Sicherheit der Bürger.
Und vielleicht zum Beispiel wirkt diese Einkommensbesteuerung, die wir haben, schon in einer gewissen Weise auch so, dass wir denken, wenn wir schon einen Teil unseres Einkommens gleich abgeben müssen, bevor wir es haben, dann muss der Staat auch bestimmte Leistungen übernehmen, die wir sonst vielleicht auch untereinander leisten könnten. Und das hat sich ja doch sehr geändert. Früher haben doch die Familien einen großen Teil der Gemeinschaftslasten getragen. Und inzwischen tragen die Familien, also jetzt meine ich die größeren Familien auch, nicht nur, sag mal, Eltern und Kinder, sondern auch die Großeltern mit oder vielleicht Verwandte mit, tragen wir doch viel, viel weniger als früher. Das heißt, wir geben viel mehr Leistung an den Staat ab, auch weil wir sagen, ja, wir haben dem Staat doch das Geld gegeben. Also soll er das auch machen.
Ja, vor allem haben wir viel mehr Transferleistungen im Staat drin. Und insofern haben wir den Staat eigentlich aufgeblasen zu, was er im Kern mal eigentlich sein soll. Nämlich, wie du es richtigerweise sagst, Infrastruktur zur Verfügung stellen, Sicherheit zur Verfügung stellen, Regeln aufstellen, damit das Miteinander im Staat funktionieren kann. Und eigentlich die Gemeinschaft der Bürger bestmöglich ihre Ressourcen allokieren kann. Weil daran wachsen wir alle, wenn es allen gut geht.
Jetzt wird ja auch gesagt, dass inzwischen die Krankenversicherung viel mehr aus Transferleistungen finanziert wird. Also die steigen, weil die Krankenkassen mit den Krankenkassenbeiträgen bei den Bedingungen, die wir heute haben, nicht mehr zurechtkommen. Das führt dann und hat uns dazu geführt zu sagen, lass uns das doch mal umdrehen. Lass uns doch mal sagen, wir besteuern, und das ist jetzt eine Denkübung, wir besteuern nicht das Einkommen, sondern wir besteuern die Ausgaben. Das machen wir ja schon zum Teil.
Ja.
Wir haben ja eine Mehrwertsteuer, die inzwischen doch immerhin im, sagen wir, Normalfall 19% beträgt. Und das ist ja eine Steuer, die nur anfällt, wenn wir konsumieren.
Das ist richtig, ja.
Also man kann sie Ausgaben- oder Konsumsteuer nennen. Und die hat eine ganz andere Wirkung.
Ja, also wenn wir uns Steuern anschauen, können wir uns ja fragen, wann wir sie erheben wollen. Es gibt drei Phasen, wo wir sie erheben können. Wir können sagen, wir wollen sie bei der Einkommensgenerierung, also wenn ich sie verdiene, können wir sie erheben. Wir können sagen, wir wollen die Substanz, das Vermögen besteuern. Oder wir besteuern in einer späteren Phase, wenn wir das Verdiente und unserem Vermögen Zugehörige verkonsumieren. Das sind die drei Phasen, wo wir grundsätzlich eine Steuer erheben können. Und jede Phase hat natürlich sein Für und Wider, warum ich die Steuer erheben sollte. Du sagst völlig richtig, die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die wir an der Konsum-, also auf der Ausgabenseite eher erheben. Während wir aber auch Systeme oder Steuern in unserem System haben, wo wir auch auf der Einnahmen- und auch auf der Vermögensseite sind. Ne? Also die Einkommensteuer ganz klassisch heißt ja auch so, erheben wir, wenn wir etwas verdienen. Das Schlechte an der Einkommensteuer ist natürlich, es wird mir sofort weggenommen. Leistungsfähigkeit wird mir als derjenige, der etwas verdient, sofort entzogen. Das steht mir nicht mehr zur Verfügung. Ich kann damit nicht mehr diese Werte, die dann der Staat natürlich bekommen hat, nicht mehr frei verwenden und anderen im Wirtschaftskreislauf, im Sozialkreislauf zur Verfügung stellen. Das geht nicht.
Ja, ich lege jetzt mal ein bisschen mehr Wert auf das Psychologische. Psychologisch gebe ich da was ab, ja, gleich. Und psychologisch heißt das, ich erwarte auch was dafür. Wenn ich das bei der Ausgabe besteuere, dann sage ich, erst einmal habe ich für mich selbst zu sorgen. Und in dem Augenblick, wie ich für mich selbst sorge, ist immer so, wenn ich für mich sorge, dann gebe ich auch einen Teil dessen, was ich für mich verwende, ab für die Gemeinschaftsverwendung. Das ist eine andere Denkweise. Das heißt, ich behaupte, dass eine Ausgabenbesteuerung, das ist jetzt meine Hypothese, von der ich auch was halte, dass die eigentlich viel mehr die Initiativkraft fördert. Und da sind wir bei der Steuerung. Wir haben ja auch so Steuern, so direkte Steuern, wo wir ganz direkt dann versuchen, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen. Also meinetwegen Benzinsteuer, ja, die natürlich auch die Infrastruktur finanziert, aber auch gesehen wird, wenn das Bild teurer wird, dann fahren die Leute nicht so viel. Oder Zuckersteuer oder was ist, alle, sagen wir mal, direkten Konsumbesteuerungen haben ja damit zu tun, dass ich will, dass Menschen was machen oder nicht machen. Und wenn wir diese Ausgaben oder Konsumbesteuerung betrachten, dann ist es ja so, dass ich auf einmal in die Lage versetzt werde, das Geld, was ich habe, gar nicht zu verbrauchen. Das heißt, ich kann es anderen geben. Ich kann es auch für die Zukunft zurücklegen. Und damit werde ich natürlich viel mehr selbstinitiativ, wenn ich sage, ich sorge für andere. Wenn ich anderen was gebe, dann zahle ich dann nicht vom versteuerten Geld, sondern von meinem direkten Einkommen. Und wenn die dann konsumieren, dann zahlen die auch die Steuern.
Das ist richtig. Aber also der große Vorteil ist, also ein psychologischer ganz sicher, wenn ich nicht schon gleich was weggenommen kriege, dann habe ich ja auch psychologisch in meiner Wahrnehmung mehr zur Verfügung, mit denen ich was machen kann. Also ich kann auch mehr Mittel, Geld in dem Fall, in den Kreislauf bringen. Das hat viele Effekte. Ich meine, im Zinseszins kennen wir es. Es macht eigentlich viel mehr Sinn, von unversteuerten Vermögen, Vermögen aufzubauen und für sich arbeiten zu lassen, als direkt zu versteuern und versteuertes Geld anzulegen und zu und dann meinetwegen später zu versteuern. Das ist auch eine Wirkungsweise, wie wir sie bei den Renten kennen. Also habe ich eine vorgelagerte oder eine nachgelagerte Besteuerung. Wenn ich eine nachgelagerte habe, kann das Geld mehr arbeiten, es wird größer und ich habe mehr zur Verfügung, was ich dann im Alter, Beispiel ist jetzt die Rente, zur Verfügung habe, als wenn ich die vorgelagerte mache, aus versteuertem Einkommen meine Rente, mein Rentenpolster aufbauen muss. Das wirkt genau in die Richtung, wie du sagst. Also wir hätten mehr zur Verfügung, wir könnten mehr damit machen. Der Anreiz, mehr damit zu machen, ist viel größer, als wenn ich weiß, für jeden verdienten Euro muss ich 40% an das Staatswesen abgeben.
Ja, und dann kommt noch die ganzen Komplikationen dazu, in welchen Fällen muss ich viel, viel abgeben. Also wir haben ja im Augenblick in allen Unternehmen praktisch die Not, dass nicht genug Menschen da sind, die arbeitsbereit oder willig sind. Es gibt viele, die schon irgendwelche Bezüge haben, Renten haben. Ja, die kommen zu uns und sagen, wir würden gerne arbeiten.
Ja.
Aber wenn ich von ihnen was kriege für die Arbeit, dann wird mir meine Rente gestrichen. Ah, da wäre ich doch doof. Sozusagen, da kriege ich Geld für Nichtarbeit und da kriege ich Geld für Arbeit, dann mache ich doch lieber und bleib bei Geld für Nichtarbeit.
Genau, es gibt viele Aspekte im Steuersystem, die Mehrleistung eigentlich bestrafen. Das ist die Progression, ja. Also verdiene ich 500 Euro mehr, muss ich nicht nur für 500 Euro mehr Steuern bezahlen, sondern noch viel mehr, weil ich einen progressiven Einkommensteuertarif habe.
Genau.
Das ist aber auch, wie du richtigerweise sagst, haben wir mittlerweile ein Instrument im Markt, das der Minijob, der ja gar nicht besteuert wird, von der Einkommensteuer zumindest. Da sehen wir, dass immer mehr Menschen gar nicht mehr eine Gehaltserhöhung wollen, sondern in diese Jobs als Nebenerwerb flüchten. Warum? 500 Euro mehr in meinem bestehenden Job heißt vielleicht 200, 250 Euro mehr netto. Mache ich dasselbe, weniger Stunden, dasselbe in einem 520 Euro Job, habe ich die brutto wie netto. Also von daher ist dieser Anreiz, aus dem Einkommensteuertarif, aus dem Einkommensteuersystem herauszukommen, in der Bevölkerung sehr, sehr verbreitet, denn wir haben mittlerweile 8 Millionen dieser Minijobs in Deutschland und davon wird die Hälfte, 50%, im Nebenerwerb gemacht. Also das sind Zahlen, die seit der Einführung stetig zunehmen. Und daran sieht man auch, wo die Bürger hinwollen.
Stell dir vor, es kommt jemand auf mich zu und sagt, ich würde gerne was für dich machen.
Ja.
Sag ich, ja, gerne. Sagt er, ja, wie machen wir das denn mit der Bezahlung? Und dann geht's kaputt. Und es gibt so viele Menschen, die gerne sich was dazu verdienen würden. Aber dieser ganze Aufwand und diese ganzen Fragen, die damit zusammenhängen, die stehen denen im Wege. Das können wir im Augenblick gar nicht gebrauchen. Und viele Menschen vom Ausland auch, die jetzt zu uns gekommen sind, die würden gerne arbeiten. Aber die Widerstände dagegen sind zu hoch und die Formalitäten sind so hoch, dass die gar nicht zu leisten sind. Und dass wir sagen, das lohnt sich gar nicht.
Das ist richtig. Ein wichtiger Punkt, damit der Staat funktionieren kann, ist, also er braucht ja Geld, um zu funktionieren, ist natürlich auch die Akzeptanz der Bürger für die Steuern.
Ja.
Und das ist sicherlich ein Punkt, der heutzutage schwierig ist. Überleg mal, wir haben fast 40 Steuerarten, die wir erheben. Also einen ganzen Blumenstrauß an Steuern. Keiner überblickt mehr. Die Steuergesetze sind zum Teil sehr, sehr komplex. Der Normalbürger weiß gar nicht, wie das System funktioniert oder kann es nicht überblicken. Und das ist ein großes Problem des Systems, weil wenn der Bürger nicht versteht und wie das Steuersystem funktioniert, hat er keine Akzeptanz dafür. Dann ist es beliebig und dann werden Einzelaspekte aus dem System herausgenommen und überzeichnet dargestellt und das eruiert die Akzeptanz für das Steuersystem. Und da wäre eine Vereinfachung sehr, sehr sinnvoll. Und dein Vorschlag, über eine Ausgabenbesteuerung zu gehen, ist sehr transparent. Der konsumiert, und darüber zeigt er ja seine Leistungsfähigkeit, das, was ich an Vermögen habe, an Einkommen habe, befähigt mich ja dazu zu konsumieren. Daran könnte man ein Steuersystem sehr einfach aufbauen und orientieren. Also im Grundgedanken eine wirkliche Verbesserung vielleicht zum bestehenden System.
Ja, es mag natürlich beängstigend wirken für viele wie dich, die sich damit beschäftigen, die Steuerzahlung möglichst zu reduzieren. Aber ich glaube, es gibt genug andere Tätigkeiten, die da sind.
Weißt du, wir könnten uns auf den Bereich davor mehr konzentrieren, auf die Wirtschaftsberatung,
richtig,
damit wir mehr sinnvolle Themen machen müssen und nicht verwalten müssen. Also
das
von daher
wäre
die Fokusverlagerung ja so total wünschenswert.
Ja, wäre wünschenswert. Auch selbst schafft mehr Befriedigung, glaube ich, in dem Sinne. Es gibt ja noch ein paar andere Wirkungen, die damit verbunden sind. Zum Beispiel heute ist ja das Problem, dass viele Unternehmen ihre Sitze ins Ausland verlagern, dort aber eigentlich gar nicht viel tun. Die Tätigkeiten liegen alle hier. Mhm. Die Versteuerung durch die Einkommenbesteuerung, weil die dort im Ausland entsteht, das Einkommen entsteht im Ausland.
Ja.
Dort sind die Steuern günstiger als meinetwegen hier in unserem Land und deshalb wird das gemacht. Mhm. Aber die Infrastruktur für die Gewinne, die erzielt werden, die wird von Deutschland zur Verfügung gestellt. Ja. Wenn wir das anders machen würden, dann würden die Leute die Steuern da bezahlen, wo sie arbeiten und nicht da, wo jemand sitzt, der sie arbeiten lässt. Also sozusagen das ganze Problem der Inlandssteuern oder Inländersteuern würde sich auf die Inländersteuer bezahlen. Also wer hier ist, zahlt hier auch Steuern, weil er hier konsumiert.
Ja.
Also das würde eine erhebliche Vereinfachung bringen und auch diese Steuerflucht in dem Bereich eindämmen.
Ja, also ich meine, wir leben in veränderten Zeiten. Früher war es sehr einfach, also viele hundert Jahre zuvor, wer hier war, der konnte nicht weg, der unterlag ja auch der Besteuerung, der war im Zugriff. Heute ist es schwieriger. Viele Leistungen werden virtuell erbracht, das heißt, derjenige, der sie erstellt, ist nicht dir, genau wie du sagst. Der sitzt auf irgendeiner Insel im Atlantik oder im Pazifik und verdient dort gutes Geld mit uns hier, die wir ja leistungsfähig sind, zahlt ja aber für die Infrastruktur am Ende keine Steuern, richtig. Also brauchst da auch eine Veränderung in der, ja, im Steuergegenstand. Also was nehme ich ran, um die Steuer überhaupt zu bemessen, um Leistungsfähigkeit auch der gerechten oder der richtigen Steuer zu unterwerfen. Von daher ist sicherlich der Konsum, also das Einkaufen der Leistung, ein guter Gegenstand, weil das passiert dort, wo die Menschen sind. Das passiert dort, wo die Leistung auch in Anspruch genommen wird.
Ja, heute ist dann eher so, dass die Menschen ihr Einkommen, was sie doch haben, wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind, in ein Land gehen, wo die Lebenshaltungskosten billiger sind und zahlen dann dort sozusagen nicht ihre Steuern, aber sie bringen ihre Umsätze jedenfalls ins Ausland. Sie bringen sie nicht wieder zurück im eigenen Land. Also insofern ist es ein Transfer eigentlich von Geldvermögen ins Ausland, kann man sagen, durch die Ausgaben. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Fragen, die man lösen müsste oder Wirkungen, die wir jetzt auch nicht alle bedenken können. Zum Beispiel die Auswirkungen auf Erbschaft, die Auswirkungen auf Zinsen auch. Das, was ja eine ganz andere Rolle spielt dann in dem Fall. Weil ich ja im Grunde dadurch, dass ich das Geld aufhebe und jetzt unversteuert aufhebe, ganz andere Möglichkeiten habe zu gestalten. Aber das Wichtigste scheint mir doch im Augenblick, dass Menschen, die arbeiten wollen, unkompliziert auch arbeiten können und dass sie dann auch sehen, jetzt habe ich was zur Verfügung. Und wenn ich konsumiere, dann ist es doch berechtigt. Dann habe ich ja ein Vermögen, Geld auszugeben. Und Vermögen sehen wir immer als Reichtum. Das ist falsch. Vermögen heißt, ich vermag etwas.
Richtig.
Und es soll ja nicht stecken bleiben. Es soll ja, früher hat man gesagt, der Rubel muss rollen, sozusagen. Ich muss es wieder einbringen in den Wirtschaftskreislauf. Und das wird natürlich erheblich gefördert oder wird erheblich gefördert durch eine Ausgabenbesteuerung. Und wenn wir es volkswirtschaftlich in der Gesamtrechnung sehen, ist es, wie wir es auch machen, letztlich so, dass Staatsausgaben und Privatausgaben in der Konkurrenz zueinander stehen, beziehungsweise in der Summe gleich bleiben, egal welches Steuersystem ich verwende. Es ist nur eine Frage, wie die Teilung ist.
Das ist richtig, ja.
Und das müsste eigentlich transparent sein. Das ist natürlich bei einer Ausgabenbesteuerung, bei einer reinen Ausgabenbesteuerung, wäre das sofort transparent, weil ich am Steuersatz den Anteil der Staatsausgaben ablesen könnte.
Ich sag mal so, egal welches System du nehmen würdest, ob es jetzt eher Einkommen, vermögensorientiert, ausgabenorientiert wäre, die Zielgröße ist immer die gleiche. Der Staat hat Ausgaben, die er decken muss. Das ist die Untergrenze. Und jetzt ist nur die Frage, was nehme ich als Orientierung, um sozusagen die Steuer einzuspielen. Und insofern kommt dann der Psychologie dahinter eigentlich ein ganz großer Aspekt zu. Denn am Ende zahlen wir die gleiche Steuer. Es sind meinetwegen, wenn ich 30% brauche, dann brauche ich 30%. Dann kann ich nicht 25 machen oder 40 wären auch nicht gut.
Ja.
Aber wo ich sie erhebe, wie ich sie erhebe, hat einen ganz großen psychologischen Effekt und dann wahrscheinlich auch einen Effekt darauf, wie die Wirtschaft funktioniert und ob vielleicht auch am Ende durch diesen eigentlich unmonetären Aspekt viel mehr zur Verteilung zur Verfügung steht.
Ja.
Und von daher ist es dann wirklich eine Frage, wie wollen wir eigentlich unsere Steuer erheben? Wie transparent soll es sein? Und an welcher Stelle greifen wir ein? Insofern ist eine Orientierung hin zur Ausgabenbesteuerung in meinen Augen sehr sinnvoll, da sie halt, genau wie du richtig sagst, die Initiativen erhöht, die diesen Eindruck, Leistung lohnt sich, fördert und damit einfach die Leute mehr motiviert, auch tätig zu werden. In allen Bereichen, die wir da haben, denn völlig richtig, es ist nicht nur der wirtschaftliche Bereich, wir haben auch den sozialen Bereich, den wir da drin haben.
Ja.
Es ist viel einfacher, Leute zu unterstützen, um sich nicht Gedanken zu machen, wo kommt es her, muss ich vielleicht eine Schenkungssteuer bezahlen, alle diese Themen kann ich mit einer Konsumbesteuerung besser adressieren.
Also es lohnt sich, über diese Frage mal nachzudenken und es wird vielleicht auch bedeuten, dass man ein ganz neues Verständnis für die Steuer hat und damit auch eine andere Akzeption hat der Steuern. Denn heute sind die Steuern was Negatives. Und eigentlich müsste das nicht sein. Weil es ist etwas, was für uns ausgegeben wird.
Ja.
Ob sie berechtigt ausgegeben werden oder nicht, das muss man diskutieren. Also die Frage der sozusagen der Akzeptanz hängt natürlich auch damit zusammen, wie der Staat damit umgeht. Wie transparent geht er damit um?
Das ist richtig.
Und es wäre natürlich auch eine Steigerung der Transparenz in Bezug darauf, zu wünschen, dass wir wüssten, aha, so viel geht dahin, so viel geht dahin, so viel geht dahin. Also da wäre vieles zu leisten und das würde die Wirtschaftsfreude und die Akzeptanz und das Mitmachen der Menschen, glaube ich, fördern.
Absolut. Damit steht und fällt es alles, mit der Akzeptanz der Bürger für die Steuer. Und insofern ist der psychologische Effekt, die Steuer später zugreifen zu lassen, ein stark wirkender Effekt.
So, Johannes, jetzt haben wir mal einen Stein ins Wasser geworfen und mal sehen, ob er ein paar Ringe zieht. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch und schreibt uns. Wir sind auch bereit, nochmal vielleicht eine Stufe draufzusetzen und manche Sachen sagen wir mal, zu Lösungen zu führen, aber zumindest weitere Aspekte hinzuzufügen, wie man damit umgehen kann und wie das konkret aussehen könnte. Und dann können wir vielleicht auch noch andere mit hinzunehmen. Also wenn wir es schaffen, dass die Offenheit über ein solches Gespräch steigt, dann hätten wir unseren Beitrag geleistet.
Die aktuelle Diskussion zeigt es, Wolfgang, ist ein sehr aktuelles Thema, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist das fundamentalste Thema des Staates eigentlich. Und insofern Feedback sehr willkommen und ein erster Anstoß für diese Diskussion.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und seien Sie initiativ.